Viele Leute meinen immer noch, Begabung und Intelligenz sind angeboren. Da sind wir weit davon entfernt, das ist nicht wahr. Was angeboren sind, sind Möglichkeiten.
Das ist der Willi Stadelmann. Er ist emeritierter Professor und unter anderem ehemaliger Rektor von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz. Und ehemaliger Präsident von der Schweizerischen Konferenz von der Rektorinnen und Rektoren von der Pädagogischen Hochschule. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt seit Jahrzehnten in der Lernforschung. Und dabei im Fokus steht für den Willi Stadelmann insbesondere die Kognitiv-Neuropsychologie. Also ein Verständnis über Mechanismen im Gehirn, die dafür sorgen, dass man lernt, Fähigkeiten erwirbt und das menschliche Können kann entwickeln. Klingt spannend, oder? Ich habe mit dem Willi Stadelmann können reden und habe von ihm natürlich alles dazu wissen. Also, wie funktioniert denn das Lernen in unserem Gehirn? Was hat das direkt mit dem Sport zu tun? Und was können wir als Eltern unseren Kindern für ein Umfeld schaffen, damit sie gut lernen und sich im Sport entwickeln können? Mein Name ist Andreas Gueni und das ist der Sporteltern-Podcast vom Sportamt vom Kanton Zürich. Der Willi Stadelmann sagt, dass Lernen Hirnentwicklung bedeutet und dass Bewegung ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Lernprozess ist. In dieser Folge vom Sporteltern-Podcast, liebe Sporteltern, steht uns ein spannendes Gespräch mit einem Wissenschaftler bevor, der sich mit Herzblut seinem Thema widmet. Und darum scheint es mir ganz am Anfang wichtig zu verstehen, wo, wann und wieso es dem Willi Stadelmann beim Thema Neuropsychologie den Ärmel hineingezogen hat.
Ich habe sehr früh damit angefangen. Also ich habe, als ich im Gymnasium war, als Schüler, hat man Maturarbeiten gemacht, schon damals, also eine schriftliche Arbeit. Und mich hat schon als Kind, als Jugendlicher, hat mich das Hirn fasziniert. Warum ganz genau, weiss ich eigentlich nicht mehr. Aber es hat mich einfach fasziniert. Ich habe so Darstellungen gesehen, Bücher, das waren zum Teil noch so utopische Bücher gewesen, oder? Man hat über das Hirn noch sehr wenig gewusst. Und mich hat das einfach von Anfang an interessiert, was läuft dort eigentlich ab. Und ich habe dann später gesehen, dass man eigentlich bezüglich Lernen nur eine geringe Ahnung hat, was Lernen eigentlich im Hirn bedeutet. Und das hat mich irgendwie angeregt. Also man hat schon damals davor geredet, ja, das Hirn ist einfach eine Blackbox, oder? Also da gibt es sogenannte Inputs, da kommt etwas rein und dann wird das irgendwie verarbeitet im Hirn. Und dann kann man damit etwas machen und kann das wieder kommunizieren. Aber was im Hirn genau abläuft, hat man keine Ahnung gehabt. Man hat von einer Blackbox geredet, oder? Und das hat mich fasziniert, eigentlich wollte wissen, was ist da drin. Ich bin ja Naturwissenschaftler, oder? Also Forschung ist immer so ein bisschen etwas, was mich fasziniert hat. Und als ich dann im Studium in die Biochemie hineingekommen bin und die Psychologie, ist natürlich die ganze Wahrnehmungsfrage gekommen. Und dort habe ich gemerkt, Wahrnehmung und Lernen hängen ganz eng miteinander zusammen. Es gibt kein Lernen ohne Wahrnehmung. Und von dem ganzen Kombinieren zwischen Wahrnehmungspsychologie und dem, was man aus dem Hirn immer mehr gewusst, habe ich mich auf das Gebiet spezialisiert. Also Lernen, Wahrnehmung, Lernen, Begabung, Intelligenz.
Und diese Spezialisierung überbringen ist ja auch ein Teil von dem, was du heutzutage machst, also schon seit Jahrzehnten machst, nämlich du gehst über das referieren und darum schaffst du es ja hoffentlich auch, das Komplexe, das da in unserem Gehirn abgeht und wie wir lernen, uns ganz einfach zu erklären. Wie funktioniert denn das genau, Willi?
Also zuerst müssen wir sagen, wenn der Mensch geboren wird, hat er nicht ein ausgereiftes Hirn. Das heisst, das Hirn ist eigentlich in gewissen Belangen, nicht überall, aber gerade in der Motorik oder im Sprachenlernen oder so, ist das Hirn sehr wenig ausgereift bei der Geburt. Und hier kommt etwas ganz Wichtiges dazu, auch für den Sport, dass die Entwicklung läuft immer so, dass zwischen dem, was ich auf die Welt mitbringe, nämlich Genetik, das Vererbte, dass ich dazu die Umwelt brauche, damit sich das Vererbte überhaupt auswirkt. Also die sogenannten Gene, also der Merkmal, die wir mitbringen auf die Welt, die sind nicht Merkmale, die automatisch sich auswirken. Wenn man die Gene hat, wird man automatisch so. Das hat man lange gemeint, das ist nicht der Fall. Sondern die Umwelt bestimmt. Also wie wird man stimuliert von außen? Was mache ich selber? Das bestimmt mit, was sich von diesen Genen überhaupt realisieren lässt. Also man hat von Genexpression, exprimere heisst auf Latinisch ausdrücken. Also wie drücken sich die Gene aus? Und das spielt die Stimulation von Geburt an ganz eine grosse Rolle, wie sich mein Hirn entwickelt. Also ich muss von Geburt auf Sprachen hören, man muss mit mir reden. Und wenn ich die Sprache nicht höre, entwickelt sich schon die Struktur vom Hirn nicht so, dass ich überhaupt später mal eine Sprache lernen kann. Bei der Motorik ist es auch so, ich muss Anregungen bekommen, mich zu bewegen, von früh an, oder? Damit überhaupt auch die Struktur vom Hirn sich so entwickelt, dass solche Bewegungsschulung überhaupt möglich ist. Also eigentlich ist es eine lebenslange Hirnentwicklung. Die hört eigentlich nie auf, außer die wird schwer krank oder so. Eine lebenslange Hirnentwicklung, die bei früher Kindheit und Jugend sehr intensiv und schnell geht und die Eltern werden langsamer. Darum reden wir auch wieder von Frühförderung. Also man muss auch im Sport früh anfangen, das Kind nicht Wettkampf machen und Leistungssport als Säugling, das ist Schwachsinn. Also, aber früh müssen Kinder Gelegenheit bekommen, sich zu bewegen. Angeregt werden, sich zu bewegen. Da spielt die Umgebung eine riesen Rolle. Es kommt darauf an, in was für eine Familie ich geboren werde und ob ich da zur Bewegung angeregt werde. Es kommt darauf an, was ich für Geschwister habe. Es kommt darauf an, was ich für Kolleginnen und Kollegen habe. Es kommt darauf an, ob ich voraus gehen kann oder nicht voraus gehen kann. Und so weiter und so fort. Es kommt darauf an, ob ich mal meine Kleider darf dreckig machen im Wald oder nicht. Also es sind alles Faktoren, die stimulierend wirken, nachher aufs Gehirn.
Also du sprichst natürlich ganz viele spannende Aspekte und einen picken wir ganz schnell raus. Du hast das Wort Frühförderung genannt. Natürlich auch immer ein Thema, das sehr intensiv diskutiert wird in der Sportwelt, auch in der Sportgesellschaft. Und darum auch vielleicht der Unterschied zwischen, wenn ich dich richtig verstehe, Frühförderung und nicht frühe Spezialisierung. Also wie sieht denn so eine frühe Förderung nach wissenschaftlichem, optimalem Wunsch aus? Also es geht darum, den Kindern, wenn ich dich richtig verstehe, die Möglichkeit zu geben, so viel Unterschiedliches wie möglich zu machen, auch vor allem in Bezug auf Bewegung.
Ja, das ist sicher richtig. Also es gibt zwei Komponenten. Die eine heisst, frühe Förderung ist nicht früh stressig. Also nicht aufzwungen, dass man schon bei einem kleinen Kind sagt, das wird mal ein Spitzensportler und wir wollen, dass das mal ein Spitzensportler wird, kommt in den allermeisten Fällen nicht gut, weil der Stress führt zu Abwehrerscheinungen und das Kind muss Freude haben dran oder Freude bekommen dran. Also keine frühe Stressung, das ist klar. Und ich bin auch der Meinung, keine frühe Spezialisierung, sondern das Kind sollte die Gelegenheit bekommen, sich mannigfaltig, vielseitig zu bewegen. Also in die Natur zu gehen, sich zu bewegen, zu laufen, über einen Baumstamm zu balancieren, Bürzlibaum zu machen, Rotationsbewegungen auszuprobieren und so weiter und so fort. Also möglichst vielseitig, weil das die möglichst vielseitige Entwicklung vom Gehirn gibt. Also ich bin der Meinung, nicht einfach laufen allein, sondern alles. Also springen, laufen, Drehungen etc. etc. Das spielt eine ganz grosse Rolle. Und das ist eigentlich in einem normalen Spiel von Kindern, ist das ja eigentlich auch drin, oder? Also wenn Kinder spielen, dass sie ganz, ganz viele Bewegungen machen und das führt zur Stimulation von Hirnentwicklung.
Und ich meine, wir können das ja alles aus eigener Erfahrung sagen. Also in dem Sinn, als Kind mag man sich vielleicht noch ein bisschen zurückerinnern, aber auch im Erwachsenenalter, man muss etwas auch ausprobieren. Man kann es lesen, wie es vielleicht funktioniert, aber am Schluss muss man das in die Hand nehmen oder man muss es ausprobieren, damit man lernt, damit man selber lernt, wie es funktioniert. Also auch das mechanische Ausprobieren, jetzt in Bezug auf den Sport, also die Bewegungen nicht nur sehen oder irgendwie lesen, wie man sie machen müssen, sondern eben selber ausprobieren, klingt irgendwie logisch, aber du kannst das vielleicht nochmal genauer erklären, einen direkten Impact auf, was im Hirn passiert und wie sich das Hirn entwickelt.
Also Lernen heisst eigentlich tätig sein, etwas selber machen. Sowohl motorisch, aber auch verinnerlicht. Auf das Verinnerlicht, da komme ich vielleicht nachher noch schnell zu reden. Das heisst, Lernen geht nicht durch nichts tun. Auf allen Gebieten nicht. Und insbesondere auch in Motorik nicht. Sondern gelernt wird dann, wenn durch Tätigkeiten Hirnstrukturen geschaffen werden. Aufgrund von den Merkmalen, die ich mitbringe. Die Erdmerkmale sind nicht so, dass sie sich automatisch äußern, sondern ich muss etwas tun. Also wenn man davon hat, Kinder kommen mit Potenzial auf die Welt. Potenzial heisst Möglichkeiten. Die haben in den Erbfaktoren drin Möglichkeiten. Aber ob sich die Möglichkeiten auswirken, ist eine Frage vom Tun, ist eine Frage vom Angeregtwerden. Also es ist die Tätigkeit, was zentral wichtig ist. Und bei kleinen Kindern ist das die direkte motorische Tätigkeit. Übrigens auch nicht nur bewegen, sondern Bewegung auch spüren. Oder? Auch das Gefühl für eine Bewegung überkommen, wie fühlt sich eine Rotation an? Vielleicht, wenn das Kind kann reden, mit den Eltern oder Geschwistern mal darüber reden, du, wie spürst du das? Und wie fühlt sich deine Muskulatur an? Es ist jetzt erwachsen geredet, wenn ich das mache, aber was spürst du dabei? Also die ganze Emotionalität auch von einer Bewegung spielt eine ganz grosse Rolle. Und das andere, ich sage es noch ganz schnell, das andere, was du erwähnt hast vorhin, Theorie. Wir können zeigen, dass sobald Kinder können reflektieren können, darüber nachdenken, was sie machen, dass auch die innerliche Nachvollzug von Bewegungen von ganz grosser Bedeutung ist. Also wir können zeigen, wenn ein Kind oder ein Erwachsener eine Bewegung innerlich nachvollzieht, dass dann die gleichen Hirnstrukturen aktiv sind, wie wenn sie es selber macht. Das ist das, was man heute im Sport ja ausnützt, oder? Also, dass man für innerlich Skifahrt zum Beispiel, Slalomfahrerinnen und Slalomfahrer, die verinnerlicht sich ein Parcours merken. Sie dürfen auf dem Parcours nicht trainieren, oder? In einer Welke brennen oder so. Sondern sie merken sich, den ganzen Parcours merken sie sich. Und du den innerlich nachvollziehen. Auch mit Handbewegungen zum Beispiel nachvollziehen. Und man kann zeigen, die noch besser können verinnerlichen können, sind noch die besseren Athleten als die, die es nur in Anführungszeichen gefahren sind. Also, die Verinnerlichung spielt eine riesige Rolle. Also, es braucht beides. Es braucht äußerliche Erfahrungen, auch motorische Erfahrungen, und es braucht verinnerlichte emotionelle Erfahrungen. Wer das beherrscht, beides, hat größere Chancen, weiterzukommen.
Wenn wir das nochmal vielleicht schnell auf die kindliche, frühjugendliche Entwicklung in dem Sinn bezieht. Man sagt ja, es gibt auch den Spruch, was Hähnchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr und so. Gibt es dort einen Aspekt, wo du sagst aus der Wissenschaft, ja, gewisse Bewegungsabläufe, wenn es gewisse Sachen eigentlich im Kindheitsalter oder im frühen Jugendalter verpasst, dann ist es fast nicht mehr möglich, eben das Potenzial, du hast das Wort Potenzial verbraucht, wirklich auszuschöpfen. Oder doch, es ist schon noch möglich, aber also, wie muss ich mir das auch als Eltern vorstellen? Ist der Zug für mein Kind für gewisse Sachen, Sport ist jetzt das grosse Thema, das wir natürlich besprechen, irgendwann mal abgefahren oder muss ich auch nicht nur Angst haben, weil man kann auch immer noch alles lernen? Was passiert da im Hirn? Wann ist der Zug weg?
Also ich würde sagen, du sagst, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das ist ja interessant, sie war ja nur Mann früher, oder? Von Gretchen hat niemand geredet, lassen wir das. Also, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, würde ich in dieser Form nicht bestätigen. Also, es ist nicht einfach vorbei. Aber wir wissen, sowohl aus der Psychologie als auch aus der Neurowissenschaften, es gibt zwei Arten von Phasen in den Kindern. Es gibt sogenannte kritische Phasen und es gibt sogenannte sensible Phasen. Und die unterscheiden sich. Die kritischen Phasen, das sind die, die wirklich nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip gehen. Also, wenn ich dann zu lange warte, werde ich später kaum mehr nachholen können. Also, da gibt es effektiv Phasen in der Hirnentwicklung, wo sich, wenn man zu lange wartet, das Hirn nachher fehlerhaft entwickelt, wenn es zu spät ist, oder überhaupt nicht mehr entwickelt. Das wäre eine kritische Phase. Und es wird später zum Teil, kann man das gar nicht mehr rückgängig machen. Also Sehen, Sehvermögen zum Beispiel, Hörschulung, Hörvermögen muss sehr, sehr früh sein. Und man hat auch gut untersucht, Emotionalisierungen, also Emotionalitäten. Sehr früh sollten Kinder kommen nicht emotional als emotionale Wesen auf die Welt. Die müssen Emotionen auch lernen. Von der Umgebung, von den Eltern und so weiter und so fort. Also, das sind die kritischen Phasen. Und dort gehört Motorik eigentlich so nicht dazu. Die sind nicht kritisch, sondern die sind sensibel. Und sensible Phase heisst, es geht nicht einfach verloren, sondern es wird, je älter das Kind wird, desto schwieriger und aufwendiger, damit die noch weiterkommen und damit die Entwicklung noch machen kann. Und wenn ich zu lang werde, wird es schwierig. Also, ich bin ja nicht der Meinung, dass das Kind Spitzensportler werden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir sehen bei Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern, übrigens auch bei Musikerinnen und Musikern, dass es dann eine Möglichkeit gibt, wenn wir sagen, wir die ersten 5 Jahre bereits intensive Lernprozesse hat gemacht. Das sind die ganz prägenden Prozesse, der da eigentlich Grundlagen gelegt. Und das heisst nicht, dass ich später, wenn ich mit 18 anfangen laufen. Und Langstreckenläufer wird, dass es dann nicht mehr geht. Aber es braucht viel mehr Aufwand und wird viel schwieriger, als wenn ich es früher gemacht habe. Oder bei ganz komplizierten Bewegungen, zum Beispiel in Leichtathletik ist eine der früchtesten Bewegungen der Stabhochsprung, oder? Das ist unwahrscheinlich. Und da muss ich verschiedene Bewegungsmuster muss ich können, aufeinander aufbauen. Und muss früher angefangen haben, da muss ich schon als Kind Rotationen erlebt haben und so weiter und so fort. Also, es ist beim Sport nicht so, dass Hopfen und Malz verloren ist, wenn man nicht frühzeitig etwas gemacht hat, aber die frühe Förderung wirkt sich positiv aus. Wirkt sich übrigens auch psychisch positiv aus auf das Selbstverständnis der Kinder.
Da nehme ich eine ganz wichtige Message eigentlich auch mit, aus der Perspektive Eltern. Eigentlich fast unabhängig vom Alter, aber ich sollte eigentlich auch schauen, dass mein Kind immer ein bisschen Bandbreite von verschiedenen Aspekten, verschiedenen Stimuli überkommt und Möglichkeiten hat, eben beispielsweise sich zu bewegen, um die Potenziale in dem Sinne auch zu entdecken. Und das ist nicht, wenn ich es mit 5 verpasst habe, die Paletten in dem Sinne zu bieten, dann vorbei, sondern es ist auch spannend, jetzt Jugendliche, Nachwuchstalent, dass die sich ein bisschen können breit, mit einem breiten Blickwinkel auch in die Bewegungsabläufe, in verschiedene Aspekte vom Sport in dem Sinne immer wieder reingeben, weil das fördert das Hirn, die Entwicklung vom Hirn. Und unter Umständen entdeckt man auch ein Potenzial, das man vielleicht früher nicht entdeckt hat. Kann man das so ein bisschen so zusammenfassen?
Das kann man sehr gut so sagen. Also das ist eine wichtige Erkenntnis, wenn man das so weitergeben kann an Eltern, dass das eine ganz grosse Rolle spielt. Es hört nicht auf. Und man hat auch Vorteile, wir haben das vorhin angetönt, auf der psychischen Ebene. Also es gibt dem Selbstsicherheit, man fühlt sich wohl in seiner Haut, oder? Man hat weniger Ängste auch, wenn man gelernt hat, sich auch zu bewegen und so weiter und so fort. Das spielt sicher ganz eine grosse Rolle.
Du hast das Verinnerliche vorher auch als ein sehr schönes Beispiel beispielsweise im Skisport, im Slalombereich, wo man all die, wenn man selber nicht in dem Sinn Skifahrerin oder Skifahrer ist, aus dem Fernsehen sehr gut kennt, wo immer auch noch lustige Bilder gibt, wie es da die Kurven vorgeben. Das Verinnerliche, wie stark spielt dort die Multisensorik eine Rolle? Also, ich sehe visuell, wie es der Trainer vorzeigt. Er erklärt es mir, sie erklärt es mir, ich nehme es übers Ohr auf, nachher muss ich die Bewegung auch selber machen. Also die Mehrstufigkeit von einer Bewegung, das scheint mir schon wahrscheinlich noch ein wichtiger Aspekt zu sein, um es zu lernen.
Das ist richtig. Also Lernen wird dann noch mehr gefördert, wenn Eindrücke durch mehrere Sinneskanäle hineinkommen. Also etwas sehen, hören, spüren, bringt mehr Lernmöglichkeiten als etwas nur hören. Oder? Also das spielt eine ganz grosse Rolle. Und so baut man übrigens auch Trainings auf, oder? Also, dass man etwas sieht von einem Vorbild, dass man es selber macht, dass man es selber spürt und dass man es nachher reflektiert, auch mit dem Trainer und mit anderen reflektiert. Und wie fühlt sich das an? Und wie kann ich das weiterführen? Wie kann ich das verändern? Wie kann ich das weitermachen? Also das spielt eine ganz grosse Rolle. Also man sollte möglichst nicht eindimensional von der Sinneskanal her schaffen, sondern mehrdimensional schaffen und breite Inputs können geben. Und vielleicht noch zum Erkennen von Potenzial, das haben wir miteinander zusammen. Wenn ein Kleinkind, das geboren worden ist, frisch, sieht man Potenzial nicht an. Ob ein mittelalterlichen Kind sieht man es nicht an. Man merkt erst, ob Potenzial vorhanden ist, wenn die Kinder etwas machen. Dann merke ich plötzlich, hallo, da macht das Kind riesige Fortschritte. Das Kind hat Freude daran, das Kind will mehr davon. Dann kann ich den Rückschluss ziehen, aha, da ist offenbar Potenzial vorhanden. Also es geht, Potenzialerkennung geht erst über Tätigkeit. Ich kann Potenzial nicht erkennen, ich kann so genetisch nicht erkennen. Ich kann Genanalysen machen von kleinen Kindern, da kann ich nicht erkennen, ob jemand zukünftiger Stabhochsprung-Weltrekordhalter wird sein oder nicht. Unmöglich, das sieht man genetisch nicht. Ich kann nur erkennen, in der Entwicklung von Tätigkeiten, im Freude daran, im Fortschritt, im schnellen Fortschritt machen, kann ich es erkennen. Aha, da sind Potenzial drin. Und dort würde ich sagen, dann darf man ruhig mehr geben. Also dann sollte man es nicht hindern, auf dem Gebiet, wo es jetzt viel Potenzial hat, weniger zu machen, sondern den kann man mehr fördern oder, und mehr geben.
Warum ist dir in diesem Zusammenhang die Begrifflichkeit Potenzial so wichtig im Vergleich zu Wörtern wie Begabung und Hochbegabung, die ja so Wörter sind, die man dann auch in einem sportlichen Umfeld, in einem älteren Umfeld immer wieder hört? Ja, mein Kind ist oder das Kind ist begabt und das kann das. Warum ist dir das Wort Potenzial dort so entscheidend wichtig?
Es ist sehr wichtig aus folgendem Grund. Viele Leute meinen immer noch, Begabung und Intelligenz sind angeboren. Da sind wir weit davon entfernt, das ist nicht wahr. Was angeboren sind, sind Möglichkeiten. Und unter Begabung versteht man schon mehr. Ein begabter Mensch ist einer, der schon etwas kann, der zeigt, dass er etwas kann. Also wir definieren heute, ganz grob gesagt, Begabung als Lernfähigkeit. Ein Mensch kann etwas lernen. Und ein begabtes Kind ist lernfähiger als ein weniger begabtes Kind. Es kommt schneller zum Wissen, nachhaltiger zum Wissen. Also Begabung zeigt sich in der Lernfähigkeit, in der Lernleistungsfähigkeit von einem Kind. Und die ist nicht von Geburt an da, sondern von Geburt an da sind Potenzial. Und erst wenn das Kind angeregt wird, kommt etwas, was wir als Begabung nennen können. Dann muss das Kind schon zeigen, dass irgendeine Lernfähigkeit da ist und dass es etwas lernt. Und die Intelligenz kommt da oben drauf. Das ist das Produkt von dem, was das Kind gelernt hat, das Leben lang, oder? Wenn du eine IQ-Messung machst, dann misst du eigentlich das, was das Kind ein Leben lang auf diesen Gebieten, wo man misst, gelernt hat. Nur das kann sie in der IQ-Messung beantworten, in der Frage. Alles andere nicht, oder? Also, Intelligenz ist eine Folge von Begabung. Ein begabtes Kind hat eine grössere Chance, intelligent zu werden, weil es mehr kann lernen, schneller kann lernen, als ein weniger begabt. Und darum unterscheiden wir eigentlich sehr konsequent Potenzial. Das ist eine Kannmöglichkeit, das hat man so mal genannt. Also, Möglichkeiten, vielleicht mal etwas zu können. Und Begabung ist die Umsetzung davon schon, dass ich etwas lerne aufgrund von diesem Potenzial. Und die Intelligenz ist das Produkt daraus, oder?
Und wenn man davon ausgeht, dass ein Kind, ein Jugendlicher, ehrlicherweise auch wir Erwachsenen, auch tendenziell das gerne machen, was man gut könnt, ist der Umkehrschluss Potenzial erkennen, das fördern, immer mit der Prämisse, dass ein Kind das auch gerne macht. Und daraus entsteht bis zu einem gewissen Grad eine Begabung, allenfalls eine Intelligenz in dem Tun, also eine Intelligenz für Stabhochspringen oder für andere Sportarten.
Ja, oder im Fußball eine Spielintelligenz oder eine Strategie oder so, das gehört auch dazu, ja. Also die Intelligenz ist nicht einfach da, sondern die Intelligenz, ich sage es mal klar, die Intelligenz ist ein Folge vom Lernen. Lernen macht intelligent, oder? Also es wird niemand intelligent geboren, oder? Niemand. Es wird auch niemand begabt geboren. Wir werden mit Potenzial geboren und die Umgebung und unsere Tätigkeit bestimmt dann nachher, ob wir begabt oder intelligent werden.
Also es bringt uns ja in dem Sinn zu einer auch ganz sehr spannenden grundsätzlichen Frage im Kontext auch von dem Podcast von der Sportältere Willi. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass du uns jetzt genau die praktikabelsten Tipps aus dieser ganzen Wissenschaft gibst. Im Sinne von, was für ein Umfeld müssen wir unseren Kind, unseren jugendlichen Kind, unseren Nachwuchstalent dann bieten, dass sie sich eben optimal aus dem Potenzial heraus in die Begabung, in eine Intelligenz können entwickeln können. Kannst du das irgendwie nochmal zusammenfassend umschreiben aus deiner wissenschaftlichen Perspektive? Was brauchen die jugendlichen Talente?
Es braucht eine möglichst vielseitige, anregende Umwelt auf den verschiedensten Gebieten. Im Sport haben wir schon gesagt, einem Kind Gelegenheit geben, möglichst viel auszuprobieren. Nicht von Anfang an sich zu konzentrieren auf etwas, weil ich merke erst, wenn das Kind ausprobiert, ob es für die betreffende Sportart Potenzial hat. Und wenn es die Sportart nie hat können machen, kann man noch nicht erkennen, ob es da Potenzial hat. Darum bin ich eigentlich dafür, auch in der Schule, im Schulsport, möglichst vielseitig, möglichst viel machen, oder? Und man kann erst erkennen, wo Potenzial sind, wenn die Kinder und Jugendliche Gelegenheit haben, vielseitig tätig zu sein. Und dann merken wir, aha, das ist es jetzt, oder?
Und ist die Erkenntnis aber auch innerhalb von einer Sportart, von einer Art und Weise, wie man ein Training gestaltet, wie man mit einem Individuum, nämlich mit so einem Talent auch umgeht, wertvoll? Also, ja. Wenn ich sehe, wie nimmt das Kind, der Jugendliche, vielleicht Inputs auch auf, dann kann ich vielleicht die Trainings auch wertvoller für das entsprechende Talent gestalten. Kann man das auch so ableiten?
Ja, also ich bin jetzt nicht Sporttrainer, aber ich würde sagen, eine gewisse, auch bei einem spezialisierten Sportler, gewisse Vielseitigkeit nicht weglassen. Früher hat man von Ausgleichssportarten geredet. Vielleicht machst du dich da noch erinnern, oder? Es muss nicht eine Ausgleichssportart sein, aber ich finde, man sollte nicht stur auf einem Gebiet etwas sein, sondern andere Sachen auch noch machen. Also beispielsweise, beim Stabhochsprung, das ist ja gut untersucht, da gibt es viele Stabhochspringerinnen, vor allem, die waren früher Kunstturnerinnen gewesen. Und haben nachher gemerkt, das ist ja eine Fähigkeit, die ich hervorragend kann brauchen kann. Und die springen Weltrekord jetzt, oder? Also, auch die, wenn sie nie Gelegenheit hätten gehabt, dass jemand gesagt hätte, komm, probier's doch mal noch mit dem, dann wären die nicht dorthin gekommen. Also, ich finde noch, dass man eine Vielseitigkeit von Bewegungen sollte beibehalten, auch als spezialisierter Sportler, als spezialisierte Sportlerin.
Jetzt kommen wir auch zur Diskussion von immer wieder neuen Reizsätzen, andere Reizsätze, um auch wieder den Körper und das Gehirn in dem Sinn weiterentwickeln. Das würde das unterstreichen. Ja, innerhalb von einem normalen Training, von einer normalen Karriere, innerhalb von einer Sportart.
Finde ich auch.
Und am Schluss, das vielleicht zur Abrundung, was ich auch aus dem Gespräch mitnehme, wenn ich dich richtig verstehe. Nicht alle werden Olympiasiegerinnen und Olympiasieger, Weltmeisterinnen und Weltmeister. Und trotzdem ist es eine wichtige Erkenntnis, dass Bewegung, der Sport, für uns in der Entwicklung, auch im Alter, im Fitsein, im Gesundsein, das weiss man alles so, aber jetzt auch von dir wissenschaftlich unterstrichen, eine hohe, hohe Relevanz hat. Also, wenn mein Kind am Schluss vielleicht nicht das Potenzial hat oder die Begabung hat, die Intelligenz hat, Nazispielerin zu werden im Fußball, ist der Wert, den man über den sportlichen Bewegungsweg mitnimmt, enorm, wenn ich dich richtig verstehe.
Das ist absolut richtig so. Also, es lohnt sich auf alle Fälle. Man muss nicht Spitzensportlerin oder Spitzensportler werden. Es hat, also, man kann einiges sagen, es hat Einfluss auf Ausdauer, auch psychische Ausdauer. Also, ein Ziel wollen erreichen. Das ist auch ein Forschungsteil, den wir haben, dass Sport auf die exekutiven Funktionen hinwirkt. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Exekutive Funktionen sind vor allem Funktionen im Stirnhirn. Im Stirnhirn, was sich übrigens am längsten entwickelt, von der ganzen Hirnentwicklung bis ins frühe Erwachsenenalter. Und das Stirnhirn ist wahnsinnig wichtig für einen Menschen in der heutigen, gerade in der heutigen Zeit, wo dort findet statt, Planung, Impulsmanagement und so weiter und so fort. Also sehr viele wichtige Sachen werden dort generiert und Sport hat eindeutig einen Einfluss auf das. Und das Zweite ist, Sport hat halt schon einen Einfluss auf die Psyche. Also der gesunde Geist im gesunden Körper, das ist ja nur alte Sache, aber das kann man belegen. Und es gibt auch Hinweise, die zeigen, dass auf Kurzzeiteffekte und Kurzzeitlernfähigkeiten sportliche Tätigkeit eine Rolle spielen. Nicht nur, weil sie die Hirndurchblutung fördern. Das ist zwar ein wichtiger Punkt. Also der Sport wird die Hirndurchblutung und damit auch die Ernährung vom Hirn gefördert, bringt Substanzen ins Hirn, die wichtig sind. Aber auch sonst ist das auch ganz eine wichtige Sache. Also für mich ist klar auch, angefangen von ganz früh und der Schulsport ist nicht einfach nice to have. Machen wir auch noch ein bisschen, sondern wäre ganz ein wichtiger Punkt und ist für mich auch ganz klar ein Teil von Intelligenz. Also körperliche Bewegungsfähigkeit ist auch ein Teil von Intelligenz.
Das war die 6. Ausgabe vom Sportelternpodcast mit einem Interview mit dem emeritierten Professor Willi Stadlmann. Wir hoffen, es hat auch für Sie ein paar spannende Aspekte drin gehabt. Alle Informationen zum Projekt Sporteltern im Kanton Zürich finden Sie im Internet auf zh.ch/sporteltern. Der Sporteltern-Podcast ist ein Produkt vom Sportamt vom Kanton Zürich. Mein Name ist Andreas Gueli.